Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Wir sind live. Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Wir hoffen, dass ihr nicht dieses nervige Baustellen-Bohrgeräusch hört, was wir einfach 24-7 hören, gefühlt seit, keine Ahnung, wie vielen Monaten.
Jahren.
Gefühlt. Versuchen irgendwie die Tiefgarage zu reparieren und es dauert. Aber wir haben ja hier technisches, fancy Equipment und das filtert das hoffentlich raus, dass ihr nicht so genervt seid wie wir. Dieser Podcast wird präsentiert von unseren Freunden von Löwenanteil. Shoutout Löwenanteil. Ihr könnt 10% auf alles sparen mit Code MTMT und nicht nur das, sondern damit könnt ihr auch uns supporten und alles, was wir machen.
Hast du auch noch was hast du für Getränke dabei heute?
Ich habe heute köstliches Münchner Leitungswasser.
Ist es eigentlich so, dass der Deckel da oben auch drauf bleibt, oder?
Und köstlichen Kaffee.
Sag mal. Hier.
Ja, der ist nur so draufgesteckt, aber der bleibt schon drauf. Also man sollte es nicht umdrehen. Das ist wichtig.
Okay. Aber wenn es umfällt, was passiert dann?
Dann kommt auf jeden Fall was raus. Hm. Hier ist ja ein Loch drin auch.
Oh, ah. Das macht Sinn dann.
Das, ja. Dings. Also nicht umschmeißen, Leute.
Warum hat man so große Behältnisse überhaupt?
Ich weiß nicht. Ist halt.
Weil groß ist immer besser, oder?
Hier Griff und Strohhalm ist halt die Meta einfach aktuell im Trinkgame.
Mhm. Und diese Strohhalme, die sind spülmaschinentauglich, oder? Hoffentlich wenigstens.
Warum fragst du so viel? Da musst du bei ESN fragen.
Ja, was soll. Also ich verstehe es halt einfach nicht. Aber gut, muss man auch nicht supporten, Leute. Also sowas braucht kein Mensch. Also,
ich find's praktisch.
Ja, es ist ja okay.
Ich trinke mehr Wasser, seitdem ich den habe.
Darf auf gar keinen Fall irgendwie mit Wegwerfen einhergehen, dann ist es einfach verwerflich. Sowas darf man nicht produzieren.
Nein, warum wegwerfen? Das ist ja, das kostet ja auch Geld. Das ist ja auch hier Edelstahl und so, das ist kein Wegwerfprodukt.
Und der Strohhalm? Der wird regelmäßig gereinigt.
Der ist nicht aus Edelstahl.
Ja.
Den reinige ich natürlich täglich.
Mhm.
Ja.
Genau. So wie deine Zahnspange. Legst du die dann auch in so Kugident ein und so?
Meine Zahnspange? Nee. Die lege ich nur in Wasser ein.
Ja, okay. Also auch too much information. It's maybe gross. So.
Aber okay. Ich krieg bald eine neue. Ja, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Ich kann gar nicht verstehen, dass manche Leute genervt sind von unserem Gelaber am Anfang von den Folgen, bevor wir zum eigentlichen Thema übergehen.
Ich sagte, ich habe so Schmerzen im Ellbogen immer noch. Von meinem Fahrradsturz.
Vom Fahrrad. Hast du im Podcast erzählt, den Fahrradunfall?
Ja, weiß nicht. Das will ich auch gar nicht. Das wird jetzt wieder so lang dauern.
Ich glaube, wir haben, glaube ich, sogar drüber geredet. Ja, doch, haben wir. Ja, Andi wurde von einem Dackel von seinem Fahrrad getackelt und seitdem tut der Ellenbogen
weh. Ah, ist ganz seltsam.
Passt ja auch zum heutigen Thema.
Ah. Meinst du, ich habe das nicht mit Absicht gesagt? So.
Ach so.
Ja. Es ist echt weird.
Dass du so komplex denkst, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja.
Dachte, es war Zufall.
Gerade heute nicht, gell? Aber ja.
Ja, wir reden heute ein bisschen über Reha-Training quasi. So vielleicht auch ein bisschen anknüpfend an die Folge, die wir vor ein paar Wochen hatten. Aber das war sehr allgemein und eher aus der Point of View eines Coaches beziehungsweise Therapeuten. Heute reden wir eher aus unserer eigenen Point of View.
Du meinst eine ganz persönliche Erfahrung?
Ganz persönliche Erfahrung zu den Dingen, mit denen wir uns halt so beschäftigen.
Ja.
Dauerhaft und übers letzte Jahr. So, Andi hat Hüfte und noch ein paar Sachen. Ellenbogen zum Beispiel.
Noch ein paar Sachen. Ja.
Ich hatte Schulter.
Ist es, hatte, impliziert ist, dass es abgeschlossen ist?
Das ist abgeschlossen.
Oh. Das ist ja interessant.
Also zumindest bin ich komplett schmerz- und beschwerdefrei und habe keinerlei funktionelle Einschränkungen mehr seit einigen Wochen.
Mhm. Sollen wir kurz einen Exkurs machen für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben, vielleicht den Podcast auch zum ersten Mal hören, dass sie ein bisschen Kontext haben?
Mhm.
Gut, also was ist passiert?
Also Schnelldurchlauf, weil die, die regelmäßig hören, die können ja die Geschichte wahrscheinlich nicht mehr hören. Ich habe mich an der Schulter verletzt beim Bankdrücken vor, ich würde sagen, einem Dreivierteljahr. Dann habe ich es erstmal selber so gerehabt. Ist sehr lange nicht wirklich, also ist sehr schnell besser geworden. Und dann kam es aber irgendwie wieder zurück und hat mich gelangweilt. Und ich war eingeschränkt eben in meiner Funktion. Ich hatte wieder Schmerzen. Dann bin ich mal zum Arzt gegangen. Darüber haben wir relativ lange im Podcast auch geredet. Mhm. Der meinte dann, ja, Humeruskopf nicht so zentriert. Und hier Labrum ein bisschen beschädigt, da Knorpel ein bisschen bla. Also hat sich halt das Bild angeschaut und meinte dann so ungefähr, ja, wir sehen uns dann Anfang 2026 wieder. Hat auch damals schon davon gesprochen, dass ich früher oder später sowieso eine neue Schulter brauche. Also halt so ein paar so klassische Arzt-Nocebos gesetzt.
Meine das ist schon krass. Das ist einfach krass, aber ja, sorry. Ist
immer wieder krass. Ja. Immer wieder krass, diese Geschichten zu hören von Kunden. Mhm. Und natürlich auch krass, wenn man es dann am eigenen Leib irgendwie erfährt. Wenn man den normalen Verlauf nimmt, den das Gesundheitssystem so vorgesehen hat für einen. Gut, darüber haben wir ja schon ganz viel gesprochen, mhm, wie gerade bei so orthopädischen Beschwerden unser Gesundheitssystem halt sehr, sehr ausbaufähig ist. Egal, dann war ich da und habe halt einfach weiter so mein Ding gemacht und habe das weiter gerehabt. Und jetzt seit, ja, keine Ahnung, einigen Wochen, Monaten bin ich wieder voll am Start und verfolge auch wieder das Ziel, dass ich damals, als ich mich verletzt habe, schon verfolgt habe, nämlich 100 Kilo für 20 Wiederholungen drücken. Da bin ich jetzt gerade wieder voll im Training. So. Und habe natürlich einige Sachen gemacht, damit es wieder besser wird.
Mhm.
Und genau, das ist so die persönliche Erfahrung. Also das ist so mein Kontext mit der Schulter. Meine Achillessehne, da haben wir auch schon drüber geredet, ist ja noch so meine zweite Schwachstelle. Das ist im Moment auch wieder sehr, sehr gut. Weiß nicht, ob wir heute zu viel über Achillessehne reden. Ich glaube mehr über Schulter.
Ja, wobei ich schon auch den gedanklichen Prozess dahinter und dann die tatsächlichen Interventionen oder eben Nicht-Interventionen schon interessant finde. Aber vielleicht kommen wir dann da zum späteren Verlauf drauf.
Ja. Genau, so viel von meiner Seite. Kannst du ja von deiner Seite auch ein bisschen Kontext geben?
Mache ich gleich. Ich würde dich aber jetzt gleich nochmal explizit fragen wollen, eben nach deinem gedanklichen Kontext, den du dir selber gestellt hast in diesem Reha-Prozess. Also hast du krass reingezoomt und hast du dir versucht, einfach diesen Komplex, ja, nach auch der bildgebenden Diagnose nachzuvollziehen und was du damit gemacht hast? Ich glaube, das wäre für alle Zuhörenden interessant.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, wo man sich ja nie so ganz sicher sein kann.
Das stimmt.
Dann hast du mich gefragt, ob ich das so denke wie du.
Ja.
Sowas?
Ja.
Weißt du, so alles irgendwie mit Röntgenblick mir vorstellend, wie meine Strukturen zueinander stehen und sich bewegen und so weiter. Nein, ich funktioniere da ganz anders. Ich komme weniger über so eine, ja, über dieses Visualisieren von Strukturen und wie sie stehen und denke viel mehr über Funktionen nach, also spezifische Funktionen, die ich nicht toleriert habe, als quasi die Verletzung noch frischer war oder die Verletzung vielleicht auch schon abgeheilt war, weiß man ja nicht so wirklich und was heißt es überhaupt, aber als ich noch Schmerzen hatte. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel in meinem Reha-Prozess daran einfach festgemacht, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, ganz runtergebrochen und danach habe ich meinen ganzen Prozess ausgerichtet und tue das auch nach wie vor. Also ich mache, für mich ist es weiterhin ein Commitment, also ich stecke quasi immer noch im Reha-Prozess drin, weil das ein langer Prozess ist, obwohl er ja quasi abgeschlossen ist. Weil ich will ja auch, dass meine Schulter halt einfach geil bleibt, wenn sie jetzt gerade geil ist. Und dafür mache ich schon auch ein paar Sachen. Ja.
Das ist ja eh so spannend.
Also zum Beispiel dieses, weißt du, ich bin da rausgegangen und er meinte so, ja, Sie können ja Sachen machen, um Ihren Humeruskopf zu rezentrieren. Und ich glaube da zum Beispiel erstmal nicht so wirklich dran, dass es wirklich möglich ist. Also ich glaube nicht dran, dass wenn dein Humerus zum Beispiel eine Tendenz hat dazu, leicht innen rotiert zu stehen im Gelenk, dass ich den neu ausrichte, indem ich ganz viel Außenrotation trainiere. Das mag irgendwie logisch klingen, dass es so funktioniert, aber es ist halt zu einfach und zu isoliert gedacht. Mhm. So, dazu müsste man sich vielleicht erstmal anschauen, okay, warum hat mein Humerus die Tendenz, so zu stehen? Wenn ich das verändern wollen würde, dann wären die Interventionen, die ich anwenden würde, auch ganz andere als einfach nur dumm Außenrotation ballern, zum Beispiel. Mhm. Also das war nie ein Teil meines gedanklichen Prozesses so, okay, ich muss jetzt die Ausrichtung von meinem Humerus dauerhaft verändern. Mhm. So, ich glaube, das ist nicht unbedingt ein sinnvolles Konstrukt.
Also theoretisch ist es ja total nachvollziehbar, aber es ist halt einfach zu einfach gedacht. Und leider, und das ist der große Punkt, also ein Mediziner oder eine Medizinerin, die sich auch darauf spezialisiert hat, muss, nicht sollte, sondern muss diese reduktionistische Herangehensweise einfach als falsch und als nicht sinnstiftend einstufen. Anders würde ich dich fragen wollen auch noch, glaubst du überhaupt, dass, wenn man jetzt von Rezentrierung oder ich nenne es mal Veränderung, ja, whatever that means in the end, dass sowas überhaupt möglich ist?
Ja, also man kann schon, da geht es ja dann auch quasi um Haltung. Mhm. Man kann eine Haltung schon verändern, aber das ist halt immer ein systemisches Phänomen. Also eine Haltung ist ja nur die Repräsentation davon, was unser Körper machen muss, damit wir unseren Schwerpunkt über unserem Fuß halten können, so ungefähr. Und da kompensieren wir halt. Und Kompensationen kann man auf jeden Fall verändern. Mhm. Also man kann sie ersetzen durch neue Kompensationen oder man kann diese Kompensationen vielleicht auch abbauen. So, das ist möglich. Aber das ist zum Beispiel auch keine Herangehensweise, die ich jetzt verfolge. Also mein Ziel ist es nicht, eine Haltung zu verändern. Und mit Haltung meine ich jetzt zum Beispiel auch die Ausrichtung von meinem Humerus in der Gelenkpfanne. Ich glaube, sowas kann vielleicht passieren, aber wenn das passiert, dann ist es in meiner Denke ein Nebeneffekt von Interventionen, die ich mache und nicht das Ziel von besagten Interventionen, sondern das Ziel von den Interventionen ist ein anderes.
Und das ist ja, ich hoffe, das ist irgendwie jetzt total nachvollziehbar für alle, die jetzt zuhören, weil das ist ja eins der wichtigsten Facettenpunkte unserer Arbeit überhaupt. Also erklär nochmal, geh da bitte nochmal mehr rein, was dein gedanklicher Prozess ist, dass du quasi nicht dir, so denkst du ja gar nicht, aber ich sag's jetzt mit Absicht, du maßt dir nicht an, dass es deine Hauptstrategie ist und dein Hauptziel, die Priorität Nummer eins, dass du deinen Humerus rezentrierst bzw. deine Haltung veränderst, sondern, das hast du explizit noch nicht genannt.
Ja, sondern. Das geht dann so in die Richtung, was ich vorhin schon angeschnitten habe. Ich schaue mir erstmal an, welche Positionen und Bewegungen mein System aktuell nicht toleriert. Mhm. Sprich, wo bin ich schwach? Wo habe ich Inhibition? Weil unser Körper reagiert auf gewisse Probleme oft mit einer Inhibition, um uns quasi selbst zu schützen. Also irgendeine Struktur ist nicht, hat keine Belastungstoleranz, tut deswegen auch weh. So, Schmerz ist ein Signal erstmal dafür, dass das System nicht sicher ist, zum Beispiel in einer spezifischen Position, in einer spezifischen Bewegung. Das heißt, es ist erstmal eine Information, die super wichtig ist für mich. Mhm. So. Und diese Positionen und Bewegungen suche ich und die will ich wieder herstellen. Also ich will einfach wieder ermöglichen, dass ich die erstmal toleriere, diese Bewegungen und Positionen. Und dann darüber hinaus, dass ich sie nicht nur toleriere, sondern dass ich genau da einfach eine hohe Belastungskapazität aufbaue. Also runtergebrochen, es geht immer bei Reha immer um Graded Exposure. Mhm. Also graduelle Exposition dem Reiz gegenüber, den du gerade nicht tolerieren kannst, aus irgendeinem Grund. Mhm. So funktioniert Reha. Das ist runtergebrochen, finde ich, das allerwichtigste Prinzip, dass man Credit Exposure versteht und was das bedeutet und dann eben danach auch handelt. Und wenn ich das verfolge, dann kann es vielleicht auch sein, dass ich durch die Interventionen, die ich mache, biomechanisch, haltungsmäßig vielleicht irgendwas verändert in meinem System. Vielleicht aber auch nicht. Das ist meinem System überlassen. Also da kommt dann das Prinzip der Selbstorganisation irgendwie ins Spiel, dass sich sowieso immer alles selbst organisiert. Und alles, was wir machen können, ist spezifische, gezielte Inputs und Stimuli quasi reinsenden ins System. Und dann verarbeitet das System diese Stimuli in seiner Selbstorganisation. Und eben, Dinge verändern sich. Vielleicht ist es auch überhaupt keine Veränderung von einer Gelenkstellung, sondern wirklich nur eine, ich sag mal, strukturelle Stärkung, die dann dazu führt, dass ich das wieder tolerieren kann und dass mein System wieder Sicherheit hat in allen Positionen und eben nicht reagieren muss mit dem Warnsignal Schmerz, weil so ist es sicher. Dann gibt es keinen Grund, quasi Schmerz zu haben. Mhm. So. Und das ist natürlich dann eine total interessante Frage. Okay, was passiert dann mit der Struktur? Mhm. Also heißt es jetzt, ist mein Labrum, was ich mir verletzt habe damals, dass es irgendwie geheilt ist? Oder ist es einfach im gleichen strukturellen Zustand wie damals, aber die Lastverteilung innerhalb vom Gelenk ist zum Beispiel besser geworden? Und deswegen ist es zwar immer noch strukturell beschädigt, in Anführungszeichen, aber es macht nichts. So, weil ich trotzdem alle Funktionen ausführen kann, weil ich keine Inhibition mehr habe und alles machen kann, was ich machen will. Mhm. Und das ist auch so eine Sache. Also ich glaube, der Anspruch, dass alle Strukturen quasi heile sein müssen, ist ja auch wieder ein blödsinniger Anspruch, weil so funktionieren wir halt nicht. So, es ist halt es ist normal, dass sich Strukturen verändern. Da sind wir dann bei dem ganzen Thema, was auch so gut erforscht ist inzwischen, dass halt so und so viele Leute laufen mit einem Bandscheibenvorfall rum, merken es nie, haben nie Probleme und so. Das sind ja nur Beispiele dafür, dass es halt normal ist, dass wir uns strukturell verändern unter der Haube, wenn wir unseren Körper belasten, benutzen und halt einfach älter werden und so weiter. Mhm.
Da könnte man vielleicht auch den Podcast mit dem letzten mit Eddie verlinken, oder? Da haben wir auch viel darüber gesprochen. Auch super spannend.
The Kisses of Time.
Ja, genau. Das würde ja auch bedeuten, dass, also gerade du hast von Graded Exposure gesprochen und natürlich, wie du dich verletzt hast und so weiter, sei mal hingestellt, das ist ja auch multifaktoriell etc. etc. Aber was hast du jetzt für ein Gefühl, wenn du jetzt, und du schiebst ja ein hohes Volumen gerade, oder?
Ja, und hohe Intensität auch.
Genau, und hohe Intensität, das sehe ich nie den Tag.
Guck halt mal hin, kannst du es dir anschauen.
Ist es mittwochs oder wie?
Ja.
Ah, schau.
Letzte Woche hast du gesehen, du hast mich angeschrien, weil ich nur 3 Reps gemacht habe, glaube ich.
Stimmt.
Und du hast mich angeschrien, weil du der Meinung warst, dass da noch mehr gegangen wäre.
Absolut.
Er wäre auch mehr gegangen, aber es ist halt RPE 8. Ich bin jetzt wieder im ich bin krasser Powerlifter an meinem Mittwochs-Benchtag.
Ist vielleicht ja auch gar nicht verkehrt, gerade aufgrund der Sache, die wir gerade besprechen.
Ja.
Das ist schon spannend. Also so, wie ist es gedanklich so motivational? Also so vom Schiss her auch, ist es ein Thema?
Nicht mehr. Mhm. Aber das war natürlich lange eins. Das ist ja auch was. Und deswegen ist Graded Exposure halt King, weil Graded Exposure arbeitet automatisch parallel an struktureller Toleranz, Belastungskapazität, wie auch an der mentalen Belastungskapazität. Weil, ich meine, ich habe mich beim Langhantelbankdrücken verletzt und ich hatte natürlich relativ lange noch diesen Brainfuck. Sowas merkst du dir, bewusst und unterbewusst, dass du halt einfach Schiss hast, dich wieder in diese Position zu begeben. Mhm. So, also das ist halt die tiefe Position vom Bankdrücken in Schulterextension. Das hat schon relativ lang gedauert. Ich habe auch dann noch relativ lang zum Beispiel einfach mir einen Spotter geholt fürs Bankdrücken, obwohl ich den theoretisch gar nicht gebraucht hätte. Das war so mein letztes Ding, dass ich halt am Anfang gesagt habe, hey, kannst du dich mal dahinter stellen, so einfach nur, falls was passiert und so. Und da habe ich mich dann auch graduell, also das ist auch eine weitere Form von Graded Exposure, graduell dahin entwickelt, dass ich das halt auch ohne Spotter mache, dass ich das halt einfach alleine das Gewicht bewege, weil ich das Vertrauen in mein System habe. Ich kann das, ich werde mir da nicht wehtun. Ich bin, I'm back, baby. I'm back. Mhm. Außerdem können die eh alle nicht spotten hier.
Ja.
Also ja, das ist natürlich eine super wichtige Komponente. So, du tust dir weh in einer bestimmten Bewegung, in einer bestimmten Übung und dein ganzes Nervensystem ist erstmal so, hey, yo, nee, mach das nicht. Hier haben wir uns das letzte Mal wehgetan. Mhm. Und das ist halt ein psychologischer Faktor, den man auch nur ablegen kann durch Exposition diesem Stressor gegenüber. Mhm. Und Graded Exposure ist ja ein Konstrukt, das ursprünglich aus der Psychotherapie kommt. So, und das verrät ja schon mal sehr, sehr viel. Mhm. Also eben. Das ist genau das Gleiche. Es geht um Sicherheit beziehungsweise Unsicherheit. Wie baust du diese Unsicherheit ab? Naja, indem du sicher wirst in dem Kontext, in dem du halt irgendwie unsicher warst bis dahin. Und es geht nur, wenn du dich dem exponierst. Wenn du Schiss hast, da spreche ich auch aus Erfahrung, vor Leuten zu sprechen zum Beispiel. Der einzige Weg ist, wie du weniger Schiss hast, vor Leuten zu sprechen, ist vor Leuten zu sprechen. Mhm. So.
Wie ist es denn jetzt, wenn wir so ein bisschen mehr reinzoomen, rein faktisch die Maßnahmen, die du ergriffen hast? Also weil du hast ja vorhin so unseren Approach jeweils gegenübergestellt und ich glaube, dass der am Ende dann doch nicht so unterschiedlich ist. Was hast du alles gemacht und was machst du noch andauernd? Ich sage jetzt mal mit Absicht für deine Schulter, wobei ich das auch schon eigentlich keine gute Formulierung finde.
Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Rotatorenmanschette stark bekomme. Und das bedeutet für mich nicht, dass ich mich an einen Kabelzug stelle und quasi Muskeln meiner Rotatorenmanschette, Außenrotatoren und Innenrotatoren, so trainiere wie einen Bizeps, den ich zum Hypertrophieren bringen will. Mhm. So, man muss sich da mal die Funktion, also die tatsächliche Funktion von zum Beispiel dieser Muskelgruppe von der Rotatorenmanschette anschauen. Und nicht die Muskelaktion von einzelnen Muskeln und die dann trainieren. So. Und das heißt, ich habe sehr, sehr viel reaktive Sachen gemacht, weil das ist die Funktion der Rotatorenmanschette. Quasi den Bewegungsablauf vom Humerus in der Gelenkpfanne zu stabilisieren, zu kontrollieren, während man Sachen macht, mhm. während man seine Schulter durch den Raum bewegt. So. Und das passiert halt reaktiv. So, das sollte. Stabilität ist was, das passiert unterbewusst. Das können wir nicht aktiv erzeugen. Das Einzige, was wir aktiv erzeugen können, jetzt auf die Schulter bezogen, wäre Rigidität. Das können wir machen. Also ich kann dafür sorgen, dass ich quasi den Bewegungsumfang, der passiert in meiner Schulter, aktiv reduziere. Das ist aber keine Stabilität. Das ist einfach nur ein Reduzieren von Bewegungsoptionen. Das ist quasi Rigidität. Und ich glaube, das ist für alle, die mit Bewegen arbeiten, ultra wichtig, haben wir auch schon mehrmals drüber geredet, zu verstehen, was Stabilität ist und was Stabilität nicht ist. Und ich wollte eben wieder echte Schulterstabilität herstellen. Und das habe ich mit ganz viel reaktiven Sachen gemacht. Also ich habe quasi Oberkörperplyos viel gemacht, wenn du so willst. Mhm. In eben auch dann spezifischen Positionen, die ich halt nicht gut konnte, relativ nah nach der Verletzung. Das habe ich sehr
und was konstant heißt konnte, und progressiv die auch noch schmerzinhibiert waren oder die, wo du einfach keine motorische Kontrolle drüber hattest?
Wo ich nicht hundertprozentige Kontrolle drüber hatte, auch teilweise, wo Positionen oder Bewegungen, die noch so ein bisschen den Schmerz getriggert haben, da muss man natürlich immer schmerzadaptiert trainieren, logischerweise. Also mhm. eben es ein bisschen zu spüren, ist okay. Wenn es richtig, richtig wehtut, dann mache ich es nicht. Und es gibt immer einen Weg, eben das so anzupassen und eben progressiv zu trainieren, dass du halt nach und nach immer mehr Kontrolle hast, immer weniger Inhibition hast, also immer weniger eingeschränkt bist. Und also da habe ich viel so mit, um mal ein paar konkrete Sachen zu nennen, zum Beispiel den Ball, einen Medizinball gegen eine Wand gedribbelt, so dass ich quasi immer wieder den Ball abfangen muss, beschleunigen muss, auch in so relativ endgradigen Positionen über Kopf, in Schulterextension beziehungsweise in Abduktion und so weiter. Also genauso in diesen endgradigen Ranges, die ich nicht so gut toleriert habe. Und in so einer endgradigen Range ist ja auch die Verletzung passiert. Also es macht ja Sinn, dass eben das dann noch nicht so gut geht. Plus ich habe auch ein bisschen mit ISOs gespielt. Das ist dann so das Gegenteil. Also wirklich so mit gar keiner bewegen. Aber das war am Ende dann doch kein großer Teil von meiner Reha. Also da habe ich ein bisschen rumexperimentiert mit. Und es ist nach wie vor, glaube ich, eine sehr sinnvolle Methode, um einfach quasi in eine Position zu gehen und deinem Nervensystem zu zeigen, die, so ist es okay, das, wir haben die Position hier im Griff. Ist natürlich oft der erste Schritt, einfach nur die Position einnehmen und aktiv halten, also aktiv gegen Widerstand zum Beispiel. Aber eben so diese Plyo-Geschichten, das hat mich sehr schnell vorangebracht. Und das mache ich bis heute. Also so mein Warm-up ist zum Beispiel einfach die Monkey Bars lang hangeln. Mhm. Und das ist für mich so ein Musterbeispiel, da muss reflexiv deine Schulter und alles um deine Schulter rum, also hier Stichwort Rotatorenmanschette, feuern. Und zwar zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Timing, mit der richtigen Intensität, damit ich mich kontrolliert die Monkey Bars entlang hangeln kann. Also es ist auch eine Form von, ja, es ist kein Oberkörper-Plyo, aber es ist einfach was Reaktives. Mhm. Und auch was sehr intensiv Reaktives, weil so mein ganzes Körpergewicht hängt dann an diesem einen Arm. Das heißt, dieser ganze Schulterkomplex auf der jeweiligen Seite muss halt die richtigen Sachen machen, damit das Ganze kontrolliert passiert und mein Humeruskopf zentriert bleibt, was auch immer das bedeutet, in der Gelenkpfanne.
Hast du jetzt endgradig, wenn du benchst und die Stange auf der Brust hast, spürst du da noch irgendeine Art von Schmerz oder irgendwas Komisches?
Nee, gar nicht mehr. Eine Zeit lang war das so. Also eine Zeit lang hatte ich einfach kein gutes Gefühl in der unteren Position beim Bankdrücken in der rechten Schulter. Aber eben genau dieses Gefühl habe ich abgebaut, indem ich auch einfach eben genau die Sache gemacht habe, zu der ich zurück wollte und in der ich mich verletzt habe. Also eben Graded Exposure heißt, du musst dich graduell dem Reiz aussetzen, um den es geht. Und das war halt bei mir Bankdrücken. Mhm. Und da habe ich auch am Anfang die Range of Motion angepasst im Bankdrücken. Also bin einfach nicht ganz runter in diese Position, wo ich mich verletzt habe, sondern habe halt die Range ein bisschen eingeschränkt. Und Tempo habe ich angepasst. Also ich habe es relativ lang, einfach langsam gemacht, eine langsame, kontrollierte Exzentrik, damit mein Nervensystem wieder lernt, wie das funktioniert und eben, dass es das tolerieren kann. Also runtergebrochen allen Prinzipien der Progression gefolgt, die es halt so gibt. Mhm. Also wenn man Graded Exposure verstanden hat.
So und seid nicht deppert oder einfach so auch.
Ja, aber auch das ist halt so dieses prinzipienbasierte Denken und Arbeiten und Handeln versus ein methodenorientiertes. Ja. Shoutout an Basti und an MTMT Delta. Der hat eine zweiteilige Serie auf MTMT Delta zu den Prinzipien von Progression. Und Progression eben prinzipienbasiert zu denken und zu praktizieren ist halt King. Mhm. So. Und das habe ich gemacht. Also alles, was ich jetzt schon gesagt habe, da stecken immer andere Prinzipien der Progression drin. So von langsam zu schnell zum Beispiel, von kleiner Range of Motion zu größerer Range of Motion und so weiter.
Wo war denn dein Labrum verletzt oder wo ist dein Labrum verletzt? Hinten oder vorne?
Hinten.
Ja, genau. Und das ist ja so, ich meine,
genau, und die Gedanken, mit denen du jetzt kommst, die mache ich mir zum Beispiel, also wirklich gar nicht.
Nein, aber das, was ich nur sagen will, ist, das ist ja gar keine Thematik, die dich proaktiv beschäftigt hat. Weil ich meine, genau, das meine ich ja. Man schaut halt ins Gelenk rein und dann sieht man halt mitunter auch, dass irgendwie die Gelenklippe verletzt ist. So. Aber das hat ja nichts mit deiner Einschränkung zu tun gehabt. Dein Problem ist, dein Schmerzproblem war ja, wenn überhaupt lokalisierbar in der vorderen Schulter.
Yeah. Nee. Nee. Aber es war schon so tief im Gelenk relativ diffus, also nicht so klassisch. Hier vorne tut's weh.
Okay, aber jetzt auch nicht irgendwie so, weiß ich nicht, deswegen sprechen wir jetzt drüber, einfach so hinten, also so an der hinteren Gelenklippe oder dass man es halt wirklich festmachen könnte, dass es auf der Rückseite in Anführungsstrichen vom Humeruskopf ist.
Nee, eben, es war so ein bisschen diffus irgendwie im Gelenk drin. So, ja.
Also worauf ich nur hinaus will, ist, dass ich glaube, dass bei vielen Krafttrainierenden das hintere Labrum mitunter gerade durch sowas wie Bankdrücken immer auf eine gewisse Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ja, ich glaube auch, habe ich letztens auch in dem Reel gesagt, ich glaube gerade Krafttrainierende oder auch Leute, die eine gewisse Sportart ausüben, keine Ahnung, Überkopfsportarten, Volleyball oder sowas, die meisten werden eine Veränderung vom Labrum haben. Ja. AKA eine Verletzung.
Ja.
Viele merken es halt nicht, manche merken es Und dann ist halt wieder die Frage, wie sinnvoll ist es, Schmerzproblematiken und Einschränkungen nur auf diese eine Veränderung von dieser einen Struktur zurückzuführen, weil wenn man sich mal die Anatomie von der Schulter halt anschaut, dann gibt's da halt noch einfach ganz viel mehr Sachen als ja. nur ein Labrum. Ja. So.
Ja,
wenn du halt genauer hinschaust auf so ein Bild, dann erkennen ja auch, dann sagt dir der Radiologe auch so, ja, und hier der Knorpel, der ist auch irgendwie ein bisschen verändert und hier ist auch noch irgendwie was und da ist noch ein bisschen Flüssigkeit. Und am Ende bist du dann so, ja, okay, und warum tut es jetzt weh? Ja, man weiß es nicht genau. Du kannst ja. es eben nicht auf eine ja. Struktur und solltest es vor allem nicht auf eine Struktur zurückführen. Weil wenn du das tust, dann wirst du, glaube ich, automatisch ja, dich limitieren, auch in der Reha und in deinen Interventionen und in deinem Denken und in deiner antifragilen Haltung.
Das vor allem. Also in der Möglichkeit, ein positiv gestimmtes Leben zu führen.
Ja. Also es ist selten gut, wenn man so denkt, so, ich hab das.
Ja.
Deswegen tut es mir weh.
Ja.
Deswegen kann und sollte ich XY nicht mehr machen,
ja.
wie zum Beispiel Bankdrücken.
Und es ist ja kaputt und es kann nicht mehr heilen. Ja, scheiße, dann bin ich ja auch kaputt.
Ja.
Ja. Und das ist halt aber leider immer noch das, was uns vermittelt wird, gell?
Ja.
Das ist schon krass, Leute. Das kann es natürlich nicht sein. Ja, okay. Und wann fallen jetzt die 20 für 100? 100 für 20?
Ja, ich hoffe bald. Also ich glaube, jetzt nach dem aktuellen Zyklus, den ich trainiere, da werde ich halt mal wieder testen, wo ich stehe.
Mhm.
Und dann schauen wir mal. Also im Idealfall in 2 bis 3 Wochen, wenn der Cycle vorbei ist. Und wenn nicht, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen spezifischer auf dieses Ziel hintrainieren, weil es ist ja jetzt, ich habe ja jetzt nicht mein komplettes Training darauf ausgerichtet.
Ja.
So, also überhaupt nicht. So, ich bench halt 2-mal die Woche.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Das heißt, ich mache 2-mal die Woche irgendwie eine Übung, die mich darauf vorbereitet. Da muss ich halt mal gucken und dann eventuell, je nachdem, wo ich dann stehe und wie viel besser ich geworden bin über den aktuellen Trainingszyklus, werde ich dann halt nochmal Anpassungen treffen und den nächsten Zyklus halt, ja,
so aber für gestalten. Aber führ uns nochmal bitte durch dein Benchvolumen, weil das ist schon auch interessant, finde ich. Das hat ja auch schon was mit Reha-Intervention zu tun. Also wie ist die Greater Exposure? Vielleicht kannst du auch so einen Verlauf skizzieren, so ein bisschen.
Boah, ja, der Verlauf, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ist ja auch wurscht, wo kommst du ungefähr her, wo bist du jetzt so?
Also jetzt gerade bin ich da, dass ich 2-mal die Woche Bankdrücken trainiere. Der eine Tag ist sehr hochvolumig, also da mache ich mit nur 85 Kilo 3 Sätze eben in diesem Bereich 20 Wiederholungen, dass ich quasi den Skill und die Kapazität aufbaue, überhaupt mit einem schweren Gewicht so viele Wiederholungen machen zu können.
Ein Produkt von ESN, das sich irgendwie die Säure buffert oder so, oder? So.
Ich pfeife mir alles rein, was vielleicht helfen könnte, logischerweise. Also das ist mein einer Tag, das heißt sehr, sehr viel Volumen. Und
wie ist der Prozess der Progression gewesen? Weil ich sehe dich jetzt schon, ganz ehrlich, ich sehe jetzt schon ganz schön lange immer mit 85 rumdrücken und denke mir so, was macht der Typ? So,
ja, also an dem Tag progressiere ich über Wiederholungen.
Ja, ist schon klar dann. Ja.
So, das heißt, da versuche ich immer noch auf 3x20 zu kommen.
Mhm.
Sieht meistens so aus, dass ich im ersten die 20 halt schaffe, auch nicht mit super viel im Tank,
ja.
was dann auch immer so ein bisschen ernüchternd ist, weil man sich denkt, so, okay, jetzt muss ich das Gleiche, will ich ja mit 15 Kilo mehr schaffen. So.
Ja, ja.
Aber im ersten Satz schaffe ich schon die 20, im zweiten sind es dann meistens irgendwie, also aktuell sind es glaube ich 18, 19 und im letzten sind es dann halt so, da breche ich dann ein. Da sind es dann so 15.
Mit Pausen von?
Lange Pausen. Also da will ich wirklich komplett.
Also Quiz-Pausen halt.
Richtige Quiz-Pause.
Ja, okay.
Komplett erholt sein, 4-5 Minuten Pause machen.
Mhm.
So. Und am anderen Tag fahre ich quasi so einen richtigen Maximalkraft-Powerlifting-Zyklus gerade mit einer linearen Progression, wo die Intensität stetig nach oben geht über die Wochen. Letzte Woche habe ich, glaube ich, 4x3 gemacht,
wenn
ich mich nicht irre. Genau, das heißt, da gehen klassisch die Wiederholungszahlen über die Wochen nach unten, die Gewichte nach oben.
Mhm.
So, und da arbeite ich eben immer so mit so einem RPE 8, 8,5 mit meinem errechneten 1RM.
Mhm.
Genau, das sind so die 2 Tage. Einmal Progression im Volumen über Wiederholungen und einmal eben so eine ganz kontrollierte, prozentbasiert gerechnete lineare Progression in der Intensität. Ein Volumentag, ein Maximalkrafttag. So, ganz, ganz klassisch. Genau. Da hänge ich gerade drin und in den Monaten davor habe ich auch alle möglichen anderen Sachen gemacht. Also ich habe auch alle Intensitäten dazwischen irgendwie mal trainiert und jetzt bin ich quasi so an den Endpunkten, also einmal diesen sehr viel Wiederholungen, niedrige Intensität und dann das komplette Gegenteil am anderen Tag. Mhm. In den Monaten davor habe ich auch viel, so in der Mitte war ich viel unterwegs und habe dann halt, keine Ahnung, einfach zum Beispiel Sätze mit 100 Kilo gemacht für eben viele Wiederholungen.
Für Zeugs halt.
Mit einer im Tank. Mhm. Mhm. So. Mhm. Aber ich wollte das jetzt eben auch mal ausprobieren, so diese zwei Kontraste gegenüberstellen und gucken, inwieweit mich das voranbringt, meinem Ziel näher bringt. Mhm.
Wie gut erholst du dich von dem hochvolumigen Tag vom Montag?
Super.
Strengst dich also nicht an, habe ich schon verstanden. Okay.
Ich streng mich schon an. So. Aber es ist wirklich krass. Also es ist, ich denke dann irgendwie auch so, während ich meinen dritten Satz mache, ja, ich schaffe locker noch drei. Mhm. Und auf einmal ist die Hantel die Hälfte hoch und dann ist weg.
Das System kann nichts mehr.
Nee, gar nichts mehr. Mhm. Ist natürlich auch eine Qualität, also allgemein unspezifisch eine Qualität, die ich sehr wenig trainiert habe in meiner Trainingskarriere. Mhm. So, also einfach mit vielen Wiederholungen arbeiten, so dass du so richtig den Burn ertragen musst und auch irgendwie eine kardiovaskuläre oder metabolische Komponente mit reinkommt. Das habe ich ja ganz lange einfach gar nicht gemacht. So. Also ist auch kein Wunder, dass ich darin nicht so gut bin. Mhm. Und dann
hättest du den Thilo dazu holen sollen, der hätte gleich mal mitmachen können.
Ja. Mir bestimmt noch ein paar Tipps geben können. Dann gibt es natürlich auch noch so eine technische Komponente.
Ja, absolut.
So, ja. Aber ich bin absolut happy damit, wie das läuft. Und in erster Linie bin ich halt happy, dass meine Schulter keine Probleme macht. Weil ich hatte halt einfach wirklich über Monate hinweg, konnte ich nicht liegen auf der Schulter, auf der ich normalerweise liege und hatte immer wieder auch im Basketball so, oh, dann hat es wieder angefangen, nur weil ich einmal irgendwie eine komische Bewegung gemacht habe auf dem Spielfeld und so, dann hat es sich wieder irgendwie scheiße angefühlt für eine Woche und so und das ist halt jetzt wirklich komplett weg. Von daher bin ich einfach nur guter Dinge und hochmotiviert weiter hart zu trainieren. So.
Mhm, geil. Also auch keine Einschränkungen bei jeglicher Zugbewegung, Überkopfdrückbewegung oder whatsoever?
Zugbewegen nie. Also da gab es nie eine Einschränkung. Das ist ja auch ganz oft so bei Schulterproblemen, dass man halt alles machen kann in Sachen Push und halt bei Pull. Und bei Push-Sachen öfter mal so ein bisschen eingeschränkt ist.
Also auch nicht endgradig, wenn du horizontal gezogen hast, auch nichts.
Na.
Das ist ja so ein Punkt, der mir immer noch Probleme bereitet.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil also für den Reha-Prozess, vorhin bin ich quasi auf die spezifischen Sachen eingegangen, die ich gemacht habe. Ich habe natürlich die Sachen, die ich mit meiner Schulter machen konnte ohne Probleme, die habe ich einfach weiterhin sehr progressiv und auch schwer immer trainiert. Mhm. Und das ist halt generell immer wichtig. So, wenn du irgendwo irgendwas hast, so die Sachen, die du machen kannst schmerzfrei, die solltest du machen und zwar auf Ernst. Mhm. So.
Das ist ja so wichtig, dass du sagst gerade auch, ich will gar keine Hierarchie herstellen, aber dann glaube ich halt für Dritte dann doch, weil ich glaube einfach so eine, du brauchst einfach, wenn du dir wehgetan hast, wenn du dich verletzt hast, wahrscheinlich so eine gewisse Zeit, um wieder Vertrauen in dein System zu bringen und von dem her ist das quasi so der erste Move, der halt total wichtig ist, dass man sich nicht fragil fühlt, sondern wirklich zurückkommt so, hey, ich kann das alles und so weiter und ich höre auch nicht auf, progressiv und schwer zu trainieren.
Aber da steckt auch eine Gefahr drin, glaube ich, weil viele Leute, habe ich auch immer wieder erlebt so in meiner Karriere, die sind dann halt so, ja, eben, nehmen wir mal meine Situation, ja, Arzt hat gesagt, Bankdrücken natürlich nicht so gut, also mache ich halt nur noch Klimmzüge und Rudern und mache kein Bankdrücken mehr, mache vielleicht mal so ein paar Push-Ups, aber die fühlen sich eigentlich auch nicht so gut an, also eben, das muss immer parallel gehen mit Exposition, dem Reiz gegenüber, den du nicht kannst.
Ja,
das ist ganz wichtig.
Wie gesagt, ich will auch keine Hierarchie herstellen, aber trotzdem ist es, glaube ich, so ganz, ganz, ganz akut die erste Intervention, die man vornehmen sollte, dass man nicht aufhört zu trainieren, weil man ja generell jetzt, oh scheiße, ich kann ja jetzt nicht, weil ich einen Punkt habe oder eine Bewegung habe, die ich nicht machen kann. Sondern das andere kannst du genauso fucking progressiv trainieren wie vorher auch.
Ja.
Das ist schon wichtig.
Weil jetzt, wo ich überlege, also so Klimmzüge, also komplette Überkopfposition, war am Anfang auch nicht geil. Mhm. Also noch vor, ist ja jetzt auch schon wieder Monate her. So. Ja. Deswegen habe ich auch wieder angefangen, Klimmzüge zu machen. Mhm. Weil es nicht geil ging. Mhm. Trainiere ich ja jetzt auch aktuell zweimal die Woche.
Ja. Ja, super. Also ich glaube ja auch da, gerade wenn man auch so ein bisschen Momentum in seinen Klimmzug bringt, ich meine, das machst du ja eh schon, indem du halt Monkey Bars machst, aber auch bei den Klimmzügen hast du ja schon auch immer so einen Punkt, der dich halt dahin bringt, dass dein System schon einen sehr, sehr großen Reiz abbekommt. Einen großen Impact hat.
Ja.
Ja, das macht schon Sinn. Das ist ja auch was ich überhaupt nicht konnte. Also ich habe ja einfach keine endgradige Schulterflexion gehabt und an Klimmzüge war überhaupt gar nicht zu denken. So.
Und jetzt?
Jetzt mache ich sie. Schwer. Also für meine Möglichkeiten schwer, gerade indem ich Clusters mache auch und so weiter. Und es macht Spaß, also ich freue mich einfach so, dass ich es wieder machen kann.
Und welchen Stretch hast du gemacht, damit du wieder Klimmzüge machen kannst jetzt?
Ein Big Stretch natürlich. Ja, keinen halt. Ich habe halt mich auch, genau wie du es sagst. Du
hast Außenrotationsprogression einfach gemacht.
Nein, aber ich habe vorhin, als du darüber, also ich habe halt einfach schwer trainiert. Ja. Und halt, ja, graduell mich immer mehr in Ranges gebracht, die halt noch nicht möglich waren und diese Ranges dann einfach progressiv trainiert. So. Also wieder dahin kommt, dass ich eben.
Graded Exposure und Prinzipien von Progression und so.
Genau. Dass ich die Sachen machen kann, die ich halt am Anfang gedacht habe, so, hey, scheiße, es tut einfach zu sehr weh. Und dann habe ich halt, also Graded Exposure bezogen auf die Möglichkeit, Klimmzüge zu machen, war quasi der erste Schritt, dass ich erstmal mich ans Hängen angenähert habe. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Und zwar Hängen tatsächlich mit reduziertem Körpergewicht. Weil volles Körpergewicht wäre gar nicht möglich gewesen am Anfang. Weil der Schmerz zu groß war. In der Range. Und dann war irgendwann mal der Schmerz weg. Und dann konnte ich einfach voll mit vollem Körpergewicht dranhängen. Und dann habe ich mich halt in dieser Position auch wieder bewegt. Also alles, was du sagst gerade. Ich habe vorhin, als du so über Außenrotation gesprochen hast und so weiter und natürlich auch die Notwendigkeit, dass wir reaktiv das System dazu auffordern, seinen Job zu machen.
Das trifft's gut.
Wie können wir, also es gibt ja diverse Möglichkeiten, wie man sicherlich auch einfach so isolierter eine Bewegung wie Innenrotation oder Außenrotation macht, aber die tatsächlich auch reaktiv. Also sieht man immer wieder, dass man quasi gegen Gummibänder mit Hantelscheiben oder sonst was irgendeine Art von Reaktionskomponente mit reinbringt. Das habe ich noch nie explizit trainiert. Das wäre schon mal interessant, sich das auch anzuschauen, gell? Könnte man schon mal machen.
Ja, gibt super viele Möglichkeiten. Ich habe ja auch so Drop-and-Catch-Sachen dann eine Zeit lang sehr konsequent trainiert. Also wo ich quasi ich liege auf dem Bauch auf einer Bank, habe zwei relativ leichte Kurzhanteln und gehe quasi in Schulterabduktion. Und lass sie kurz los und fang sie wieder und versuch sie möglichst schnell zu stoppen. Mhm. Also möglichst schnell eben. Und das sind genauso Sachen. So, das ist Stabilität, das ist dynamische Stabilität, das ist Kontrolle, die da trainiert wird. Und das bedeutet jetzt auch natürlich nicht automatisch, dass so klassisch ist, du stellst dich an Kabelzug und machst halt Außenrotation am Kabelzug, dass das keinen Wert hat. Aber es ist halt was nicht die Funktion von der Rotatorenmanschette an sich trainiert, eben, sondern isoliert gewisse Strukturen auf Spannung bringt und halt die Aktion von Muskeln trainiert. Das kann auch ein wertvoller Teil von der Reha sein. Aber wenn das halt das Einzige ist, was du machst, auch mit dem Hintergedanken wieder, von wegen, ja, mein Humerus steht zu innen rotiert, ich muss ihn rezentrieren und mehr nach außen rotieren, so, das reicht halt nicht aus.
Und das ist halt einfach, das ist der definitiv falsche Ansatzpunkt.
Ja.
Also den darf man auch nicht zulassen. So, ich frage mich schon auch immer so, gerade jetzt eben Rotatorenmanschette ist einfach ein super Beispiel. Wie
stark. Das ist auch so ein dummer Name, Rotatorenmanschette.
Ja. Wie stark?
Es steckt ja schon im Namen drin, was Leute dann für Interventionen für diese Muskelgruppe treffen.
Wie stark kann dieses Konstrukt sein, beziehungsweise wie stark kann ein einzelner Muskel oder halt die Muskeln, die quasi die gleiche Bewegungsrichtung haben, wie stark können die sein, / müssen die sein, das ist doch die große Frage, oder? Beziehungsweise, also braucht es eine Isolation?
Und was bedeutet stark? Das ist ja immer meine große Frage.
Genau, und was bedeutet stark? Vor allem in diesem Kontext.
Ja. Ist deine Rotatorenmanschette wirklich stärker, wenn du stärker wirst in der Übung,
ja,
Außenrotation am Kabelzug.
Ja, und wenn man denkt, dass einzelne Muskeln hypertrophieren, also oder wie ist der gedankliche Herangehensprozess? Das kann ja nur einer sein, dass ich quasi, ja, du musst deinen Humeruskopf rezentrieren. Sprich, du musst deine Haltung verändern. Also
oder du musst stärker werden in Außenrotation und eben das ist genau, und vielleicht sind wir da ein bisschen nervig, aber das zu hinterfragen, was bedeutet das überhaupt,
ja,
stärker in Außenrotation sein und wieso hat das angeblich einen positiven Impact auf deine Schultergesundheit und so. Also wenn ich mir da die Erklärungsmodelle anschaue, die halt auch sehr, sehr populär sind in der Branche, wo Shoutout JP, der mir mal erzählt hat, dass er sehr, sehr viel Geld für eine Ausbildungsreihe ausgegeben hat von einem prominenten Ausbilder im deutschsprachigen Raum. Und der hat halt, der gibt den Auszubildenden immer eine Außenrotationsprogressionsreihe an die Hand. Und das ist quasi, das ist das, was du machen sollst für Schultergesundheit. Und da war ich, er hat mir halt so erzählt, so, ja, ich habe das gemacht, aber hat halt nicht funktioniert für mich. Meine Schulter hat immer noch wehgetan. Und ich so, ja, okay, und was ist dann die Alternative? Was ist die Lösung? Ja, er hat dann gesagt, musst halt zum Physio gehen. Denke ich mir auch so, okay. Strange. Und woher kommt die Meinung, dass man jegliche Schulterprobleme heilen kann mit einer Progressionsreihe von Außenrotation? So. Naja. Ist halt, ja, sehr isoliert und nicht multifaktoriell gedacht und auch nicht funktionell gedacht. Nee,
das wollte ich gerade sagen. Das ist der wichtige Aspekt daran. Also wir haben ja schon, du hast Aktion und Funktion gegenübergestellt. Ich glaube, alle Zuhörende wissen den Unterschied so und wie wichtig uns der ist.
Hoffe ich. Also da reite ich auch in der MTMT-Methode, glaube ich, relativ viel drauf rum, weil es ist sau wichtig, diesen Unterschied zu verstehen.
Ja.
Also dass es einfach eine Muskelaktion gibt und dass es was ganz anderes ist als eine tatsächliche Muskelfunktion.
Ja. Also gerade jetzt ist Rotatorenmanschette bestes Beispiel dafür.
Ja. Können wir die nicht umbenennen in Kontroll- und Stabilisierungsmanschette? Dynamische Stabilisierungsmanschette?
Ja.
Es ist auch so, was mir da auch mal einfällt, wenn wir bei dem Thema sind, ist so dieses Thema Ansteuerung, dass dann darüber geredet wird, so, okay, du musst die Ansteuerung von diesem Muskel verbessern. Und das ist nicht falsch, aber wenn wir darunter nur verstehen, dass wir quasi aktiv in einem sehr kontrollierten Umfeld es lernen, zum Beispiel unsere Außenrotatoren anzusteuern. Das ist nicht verkehrt, aber dein Nervensystem muss diese Muskeln ansteuern in gewissen Bewegungen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das muss von alleine passieren. So funktioniert das Ganze. So, wir können nicht willentlich in einer komplexen Bewegung irgendwie unsere Rotatorenmanschette ansteuern und dann stabilisiert die unseren Humeruskopf. So, das muss einfach passieren. Und dementsprechend sollte ich eben auch Interventionen wählen, die mein System dazu zwingen, dass diese Sachen einfach passieren und die progressiv trainieren.
Es heißt ja auch, was du gerade gesagt hast, so funktioniert das. Es heißt ja nicht, so aktioniert das.
Ja.
Naja, ich meine, ist mir nur gerade gekommen, das ist natürlich jetzt so, hä, was labert der Typ, aber wenn man den Unterschied zwischen Aktion und Funktion versteht, dann macht der Satz auch viel mehr Sinn.
Also Funktion ist auf jeden Fall immer was Komplexeres und was Systemischeres als, der Muskel macht das, also trainiere ich genau diese Aktion, zum Beispiel Außenrotation.
Ja.
Oder so.
Ja. Ach ja, es ist, weißt du, ich schmunzel so innerlich in mich hinein und so weiter, weil solche so Zusammenhänge, über die haben wir uns ja schon jahrelang miteinander irgendwie beschäftigt und so weiter und eben, was du gerade sagst, in der Methode ausgelassen. Ich glaube, wir müssen aber immer wieder darauf zurückkommen, weil es einfach so wichtig ist.
Ja, gerade die, also eben zu verstehen, was funktionelle Anatomie ist und so, das ist schon, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Basis für ein realistisches Verständnis von Bewegung, was auch immer direkt die Praxis verändert und beeinflusst.
Ja, und auch so krass bereichert.
Ja.
Also so wahrscheinlich auch nur bereichert oder nicht nur, aber wenn du halt schon so viel gemacht hast und so weiter und dann einfach halt Bock hast, durch diesen gedanklichen Prozess diese Bereicherung auch wirklich in Aktion zu bringen.
Ja, es ist auch irgendwie so eine, für mich ist es eine Grundvoraussetzung, weil man wird ja nie Bewegung dieses komplexe Ding irgendwie komplett verstehen, aber man kann es immer besser verstehen. Mhm. Aber meiner Meinung nach nur, wenn du als Baseline schon mal diesen Unterschied irgendwie checkst und anfängst, systemischer und komplexer zu denken und eben weniger isoliert. Mhm. Also da sind wir dann auch bei, wie muskelzentriert ist dein Bewegungsmodell versus wie sehr beachtest du auch, wie sich Gelenke bewegen und dann, wie diese beiden Sachen halt zusammen funktionieren. Ja, das, dieses ganze Zeugs.
Auch so wichtig, was du gerade sagst, gell? So allein so, so grundsätzliche Begrifflichkeiten irgendwie in Kontext zu bringen und darüber schon ein super allgemeines Verständnis zu erreichen. So. Also sobald irgendwie isoliert da steht, muss man sich schon eine Frage stellen, was? Sobald da steht, und ich kann mich so an so viele Handlungsanweisungen von Ärzten, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, erinnern, die dann so Sachen aufgeschrieben haben wie Vastus medialis ist zu schwach, muss auftrainiert werden. Zum Beispiel.
Ja, genau solche Sachen.
Ja.
Erstens, was bedeutet, der ist zu schwach? Und zweitens, was bedeutet, der muss auftrainiert werden? Weil die Konsequenz ist ja oft, also das ist bei der Schulter wieder ein perfektes Beispiel, ganz oft wird gesagt, ja, deine Außenrotatoren sind zu schwach, die müssen auftrainiert werden. So, okay, und das kann sein, dass es quasi richtig ist, in Anführungszeichen. Aber was für eine Vorstellung haben wir von zu schwach? Und was bedeutet es dann für das Auftrainieren? Mhm. Weil wir da oft dann halt wie, auf einmal sind wir dann Bodybuilder und sagen, ah ja, okay, der ist zu schwach, also müssen wir ihn auftrainieren, ist gleich hypertrophieren. Also bewegen wir einfach nur den Muskel über eine Range of Motion, beladen ihn, erzeugen mechanische Spannung, dann wird bestimmt alles besser.
Mhm.
So. Und es kann sein, dass es dadurch besser wird. Aber vielleicht reicht es auch nicht aus. Da muss man wieder funktioneller denken, glaube ich. Ja. Okay, kommen wir mal zu dir.
Oh weh.
Kommen wir mal zu deinen Hüften.
Oh weh.
Da gab es ja auch ein sehr interessantes Update.
Eine kurzem. Bahnbrechende Neuigkeit.
Eine bahnbrechende Neuigkeit.
Also es ist tatsächlich für mich wirklich bahnbrechend. Ich muss kurz ausholen. Vielleicht hat der eine oder die andere schon mal davon gehört, dass ich erzählt habe, dass Ende 30 war ich und da waren die latenten Hüftschmerzen
also
so
vor fast 30 Jahren damals.
Genau. So groß, dass ich mir gedacht habe, so hey, jetzt gehst halt doch mal zu jemandem und machst halt mal ein Bild von deinen Hüften und so weiter. Das Ende vom Lied war, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, ich war bei drei vermeintlichen Hüftspezialisten, hatte zwei verschiedene Diagnosen, also immerhin nicht drei. Das ist ja schon mal ein Win, oder? So. Ja. Aber eigentlich O-Ton, ja, okay, quasi selber schuld. Krafttrainierender ist ja eh klar, dass bei dir was kaputt ist. So. Du hast ja viel zu viele Muskeln und so weiter. Das kann ja nicht gesund sein, so nach dem Motto. Ja. Also
die
leider. Die
ganzen schweren Gewichte und so.
Die ganzen schweren Gewichte. Leider ist es ja wirklich so. Also du wirst ja dann angeschaut so und schon von vornherein in eine Schublade geschoben.
Alter, dieser Spruch, das kann doch nicht gesund sein. Das ja. Ist auch. Oh.
Ja. Also, Hüft-Tap. Okay. Also, angehende Hüftarthrose, Gelenkspalt ist, stellt sich nicht mehr regelgerecht dar, etc. Diese ganzen Sachen habe ich mit 39 diagnostiziert bekommen.
Also Hüft-Tap hast du gerade nur so rausgeschrien. Dir wurde quasi ja, damals schon eine wurde, empfohlen.
Ja, absolut.
Oder zwei.
Ja, zweimal. Zweimal.
Also beide Seiten, neues Hüftgelenk rein.
Ja, da ging's explizit vor allem um die linke Seite.
Okay.
So, also die war damals auch wirklich druckdolenter. Also halt der Punkt, auch lateral, wo ich mir gedacht habe, so, hey, mir tut im Gelenk nichts weh, Leute. Ja, aber alle haben sich immer angemaßt, dass mein Gelenk kaputt ist. So, ich habe immer gesagt, so ich habe keine Schmerzen im Gelenk. Nein. Schaut euch mal diese andere Stelle hier an. Ja, da ist nichts, da sehen wir nichts. Was willst denn du damit? Da gibt's kein Schmerzsyndrom. So, das kennen wir nicht.
Das steht in meinem Katalog.
Ja,
was es sein könnte.
Richtig, das steht nicht in meinem Katalog. Ich sage mal die ganze Zeit, ich habe da keine Probleme. Ja, alle klinischen Tests negativ. So, aber doch, ich sehe da was. Also, fast forward habe ich mir dann gedacht, so, okay, ja, ich lasse mich natürlich nicht operieren. Und das war ja dann auch so ein bisschen die Geburtsstunde, wo wir dann angefangen haben, halt uns Gedanken darüber zu machen, wie können wir Bewegung noch besser verstehen. Dann haben wir uns Atmung angeschaut, etc., etc., etc. Ja, das kam dann mit diesem Prozess. Also so der Prozess, dass ich gedacht habe, so, hey, in meiner Hybris
Wo du dann irgendwann dann aber auch eingesehen hast,
absolut,
dass die Lösung es nicht ist, noch mehr und schwerer Kniebeugen zu machen,
ja,
vielleicht für
noch,
deine Probleme.
Ganz genau. Noch mehr in Extension getriebene Kniebeugen zu machen, noch mehr Back Extensions in absoluter Extension, so nach dem Motto, hey, what hurts is weak. So, ich muss einfach noch mehr draufhauen und so weiter, dann wird es schon besser. Naja, ich komme daher, ich komme aus dieser Zeit. Und habe ich mir eben gedacht, so, okay, was, weiß ich noch ganz genau, so, was sind die tiefsten Schichten von Bewegung? Und das ist ja dann so der Deep Dive auch zu PRI gewesen, etc., etc. Bill Hartman in seinen Anfängen, Pat Davidson, so Sachen gehört, wo ich mir gedacht habe, so, was labert der Typ, aber halt super interessant. Das weiß ich noch ganz genau. Und das muss wirklich so vor, so vor 9 Jahren gewesen sein oder so. Weiß noch ganz genau, weil es war,
da ging's los.
Das war vor der Geburt meiner ersten Tochter. Da war das. Also egal, ich mach's jetzt ein bisschen kürzer. Dann haben wir uns ja angeschickt, irgendwie Bewegung, will gar nicht sagen besser zu verstehen, sondern halt bereicherter zu verstehen. Und haben dementsprechend
Facettenreicher,
genau. Ja. Und haben quasi die Zwiebel der Bewegung geschält. Und am Ende des Tages war halt quasi der Kern, die tiefste Schicht der Zwiebel war halt dann irgendwie so ein bisschen Atmung. So, da sind wir hingegangen. Und dann halt irgendwann mal später auch noch der Gangzyklus, also das Gehen dazu. Und dann habe ich trainiert. Das ging mir immer besser. Und jetzt habe ich auch eine Zeit gehabt, wo ich wieder auch schwerer, progressiver trainiert habe. Und habe dann so immer wieder in gewissen Dingen meine Schmerzsymptomatik in den Hüften beidseitig, mehr rechts als links, wieder triggern können. Und habe mir jetzt gedacht, so, okay, jetzt gehe ich auch mal wieder zu einem Arzt und unterhalte ich mal mit jemandem, Shoutout Philipp, der mich ja kennt schon sehr, sehr lange.
Also, ja, gute 10 Jahre später nach deinen initialen Diagnosen.
Mehr als 10 Jahre später, genau. Ja, genau. Und habe mir dann gedacht, so, okay, ich will einfach mal wieder da reinschauen und einfach mal sehen, wie ist der Status wirklich. So. Und dann haben wir uns mein Gelenk angeschaut. Also ich wollte mich mit ACP spritzen lassen, was wir auch gemacht haben, weil ich mir gedacht habe, so, hey, ich will einfach mal schauen, wie ist der Response, wenn ich quasi an diese beiden Punkte einfach ACP hinspritze, weil ich ein großer Fan bin. Dann haben wir uns das angeschaut, haben quasi halt mich live infiltriert und einfach dann gesehen, vielleicht kann man das Bild einblenden?
Klar.
Könnte man das?
JDB, blend mal das Bild ein.
Okay. Haben dann gesehen.
Müsst ihr jetzt auf YouTube switchen, alle, die auf Spotify hören.
Genau.
Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr gleich den Kanal abonnieren und ein Like da lassen, Leute.
So einfach ist das nämlich. Macht total Sinn. Dann haben wir da gesehen, da ist irgendwas, was komisch ausschaut.
Das ist auch so geil, ja.
Und dann hat der Philipp, also Shoutout Professor Schöttle, hat gesagt so, hey, da ist irgendwas, das habe ich so noch nicht gesehen, das gehört da nicht hin. Und dann habe ich quasi, wie man, also so eine Haglundferse, wie man es von der Achillessehne, vom Calcaneus kennt so ein bisschen, habe ich am Trochanter.
An beiden Seiten.
Links wie rechts. Das sind zwei so Zacken, also wenn der.
Also so Knochenauswüchse.
Knochenauswüchse, die entstanden sind, logischerweise. Eben, wir haben davon gesprochen, unser System passt sich immer an, ja, an die Anforderungen, die wir ihm stellen. Und ich habe einen so großen Anpressdruck, wahrscheinlich vom Traktus genau an diese Stelle, also auch wieder facettenreich natürlich, aber sei es drum. Jedenfalls ist da einfach eine knöcherne Auswucht, die halt ständig da ist und dementsprechend einfach halt dauerhaft dazu führt, dass eben diese Sehnenplatte und alles andere, was sich da halt so bewegt, auch der Schleimbeutel halt dauerhaft so ein bisschen inflamed ist.
Also das Gewebe um diese Knochenauswüchse rum wird halt dauerhaft irgendwie getriggert, weil da halt so Knochen ist, wo eigentlich keiner
sein sollte.
Genau so ist es. Aber der ist aus einem guten Grund am Ende natürlich dahin gewachsen. Ja, abgefahren.
Ist abgefahren.
Und eben, das ist was der Arzt noch nie gesehen hat.
Genau, das hat er noch nie gesehen. Und
das ist also was ganz Besonderes.
Oh ja, das geht so ein bisschen auch in die Richtung, jetzt wäre es interessant, auch den Thilo dabei zu haben, weil der hat sich ja quasi seinen Fuß operieren lassen, wenn man so will. Und der hat ja ein ähnliches Phänomen gehabt. Der hat ja tatsächlich auch eine knöcherne Wucht gehabt und die hat er abtragen lassen und seitdem hat er halt genau diese Probleme, die Einschränkungen, die er halt hatte, nicht mehr. Und tatsächlich, Leute, ich werde es so machen lassen, ich werde mich operieren lassen, also es ist minimalinvasiv. Wir werden genauso reingehen, wie wir auch beim ACP-Spritzen reingegangen sind, also in Rückenlage. Natürlich nicht durch den Traktus logischerweise, sondern wir gehen von oben, ich eben liege und gehen dann quasi in so einem kleinen Schnitt durch und trennen quasi, wenn man so will, gehen zwischen Muskel und Traktus genau an diese Stelle und fräsen dann links wie rechts eben diesen kleinen Zacken, ihr werdet ihn im Bild sehen können, fräsen wir weg. Und dann sage ich euch.
Und dann schauen wir mal, was passiert.
Dann sage ich euch, bin ich schmerzfrei, bis eben diese Auswucht wieder entstanden ist.
Und selbst wenn diese kleinen Knochendinger nicht verantwortlich sind für Andis Schmerzen, würde er wahrscheinlich trotzdem schmerzfrei sein nach der OP.
Ich bin jetzt tatsächlich, also wir nehmen jetzt auf Mittwoch, also wir nehmen jetzt mehr als eine Woche nach Infiltration nehmen wir auf und ich bin immer noch schmerzfreier. Also auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist der schlimmste Schmerz habe ich vielleicht jetzt, wenn überhaupt, gerade eine 1. Und man kann sich das.
Davor hattest du schon eher halt ja, mehr als 1.
Grandpa-Style hatte ich davor. Also halt so, dass ich von einem Stuhl aufstehe oder halt das Abgefahrene, das werden wieder Leute lachen, wenn ich ja auch sage, quasi, wenn man im Bett liegt, die Schwerkraft macht ja was, logischerweise mit Strukturen, also auch während dem Schlaf. Wenn ich im Bett liege und irgendwas schreibe und danach aufstehe, und das ist ja so der Punkt, warum ich dann gesagt habe, so hey, ich habe einen typischen Anlaufschmerz. Ja. Also so ein typische arthrotische Veränderungszeichen.
So Anlaufschmerz, was man normalerweise zum Beispiel hat, wenn man jetzt irgendwie Achillessehnen-Tendinopathie ja. oder Plantarfasziitis hat oder
zum
so ein
Beispiel.
Zeug.
Genau. Aber halt auch einfach so einen
was auch oft einhergeht mit eben einem Knochen,
ganz genau.
Einen Auswuchs.
So ist es.
Interessanterweise. Ja.
Genau, das ist es. So. Und habe mir dann gedacht, so okay, nach ein paar Schritten ist es besser und so weiter. Also wenn ich liege und quasi die Schwerkraft, wenn man so will, das Gewebe, also sprich auch den Traktus so nach unten zieht, halt genau über diesen Punkt hinweg.
Ja, und es ist auch so interessant, dass die Sachen, die dir so diesen Release, Schmerzrelief gegeben haben, waren ja immer Sachen, wo du adduziert und innen rotiert hast.
Genau.
Und quasi diese Lateralisierung von deinem Femur reduziert hast. Und dadurch diese Knochenspitzen halt mehr nach innen gedreht wurden und vielleicht das Gewebe nicht mehr ganz so.
Weniger Kontakt hatten.
Weniger gereizt haben.
Ja, absolut.
Also es macht dann schon auch irgendwie Sinn, was du in deinem ganzen Training immer beobachtet hast und was du so rausgefunden hast, was dir gut tut.
Ja.
So, es passt dazu.
Ja.
Ob es wirklich so ist, mei, am Ende weiß man es nicht, aber es ist ja schon mal schön, dass es logisch ist und Sinn macht jetzt und irgendwie zusammenpasst.
Ich kann euch das vorstellen, das ist ja das, was der Quiz eingangs angesprochen hat. Also ich begebe mich ja immer auf die biomechanische Detektivarbeit und suche natürlich
mit dem Röntgenblick.
Mit dem Röntgenblick, indem ich quasi selbst in mich hineinschaue und mir einfach so Gedanken darüber mache, hey, was könnte es sein? Und jetzt habe ich halt wirklich ein morphologisches Korrelat dazu. Und das ist halt einfach, also das ist halt einfach geil. So nicht, dass es jetzt toll ist, dass ich das habe, aber ihr könnt euch vorstellen, was ich damit meine. Also ich bin die ganze Zeit irgendwie so am Suchen, ja, und schaue irgendwie, hey, ich nerde mich biomechanisch noch mehr rein und zoome so krass rein und mache die Bewegung so und biase auf der Seite des, etc., etc., etc. And now it all makes sense. So.
Ja, es ist ja auch geil, wenn man, also das will ja jeder. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, sage ich mal, bei so orthopädischen Problemen, dass Leute wollen halt eine Diagnose haben, die wollen wissen, was ist falsch mit mir, was ist verletzt. Make it make sense, so.
Ja.
Es muss doch einen Grund haben, dass ich Schmerzen habe und so. Ja, und da, gut, das ist wieder eine eigene Podcast-Folge, damit gehen natürlich ganz viele Probleme dann einher, weil dann kriegt man eine Diagnose, die halt nicht stimmen muss und klammert sich an die fest und dann macht man Sachen, die aufbauen auf dieser Diagnose, aber die Diagnose war nicht richtig in the first place und
ja.
Plus es wird nicht beachtet, was Schmerz eigentlich ist und was alles Schmerz beeinflusst, also so talking about biopsychosoziale Faktoren und so weiter. Aber bei dir ist es vielleicht wirklich so, dass es einen relativ am Ende simplen biologischen Grund gibt für deine Schmerzen.
Ja.
Und der lässt sich natürlich dann auch geil mit einer OP eventuell beheben.
Mhm, eventuell. Das schauen wir uns alles an und das ist, glaube ich, ja schon auch.
Werdet ihr natürlich dann auch hier hören.
Ja, das ist ja super interessant, glaube ich, oder? Also es ist ja super spannend. Und ich meine auch so, gerade was du sagst, das ist so wichtig, so man nerdet sich so rein und will natürlich auch einfach biomechanisch alles verstanden haben und hey, und ihr könnt euch vorstellen, wie sehr das auch an mir genagt hat. Weil ich mir natürlich einbilde, dass ich mich biomechanisch auskenne und so weiter. Und dann zoome ich so krass rein und leg mir XYZ-Interventionen auf, ja, exerziere die durch und sie sind nicht so erfolgreich, wie ich erhofft habe, dass sie erfolgreich sein können und so weiter. Und dann zweifelt man selber, also auch ich, daran so, hey, was habe ich wirklich eigentlich gecheckt und so weiter. Mhm. Vielleicht ist es totaler Bullshit, was ich mir einbilde, verstanden zu haben. Dann auf der anderen Seite zieht mich das so runter, weil ich mir denke so, ja, hey, das gibt's doch gar nicht und so weiter. Und I feel you. Also logischerweise ist es einfach so, dass wir mit so vielen Leuten in Kontakt sind, die genau ja eine vergleichbare Thematik mitbringen, die vielleicht noch nie richtig diagnostiziert wurden. Hm.
Ja, ich meine, ich habe mit super vielen solchen Leuten Kontakt und dann ist es halt auch, ich versuche ja dann immer, denen eher so den Fokus zu geben, den ich irgendwie automatisch habe bei solchen Sachen, also den Fokus auf Funktion, Funktionen und das Training von diesen, um auch so den internen Fokus wegzulenken von der eigenen Struktur und diesem Denken, dass die Struktur auf jeden Fall schuld ist und kaputt ist und dass man selber kaputt ist und bla 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 bla. So, das ist halt auch, glaube ich, sehr empowering für die meisten Leute.
Und weißt du, der Arzt ist natürlich auch vorgegangen und hat halt natürlich seine klinische Untersuchung gemacht, logischerweise. Hat erstmal gecheckt, ja, wahrscheinlich hast du ein Impingement. Ich habe kein Impingement. Ich habe auch nichts im Gelenk. So, ja. Ich hab lateral an der Hüfte was. Ich habe am Trochanter was, habe ich ihm gesagt. So. Also es ist ganz klar palpierbar auch. Ich weiß ganz genau, wo der Schmerzpunkt ist und so weiter. Und allein das ist ja schon irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass du, wenn du das so krass lokalisieren kannst, ja, dass ja ein morphologisches Korrelat irgendwie da sein muss.
Ja.
So. Und das habe ich ihm alles gesagt. Dann hat er halt seine klinischen Untersuchungen gehabt. Da könnte man ein bisschen an der Beweglichkeit arbeiten, hat er dann gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, danke schön, weiß ich. So, also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dann sind wir erst da drauf gekommen und dann hat er gemeint, ja, du hast ja nichts an der Hüfte. Dann sag ich doch die ganze Zeit. So.
Das finde ich mit das Verrückteste, dass er das ja auch festgestellt hat und dir aber vor über 10 Jahren eine Arthrose diagnostiziert.
Er nicht.
Ja, ja. Aber von anderen Ärzten eine Arthrose im Hüftgelenk diagnostiziert wurde und eben, ja, Gelenkspalt und alles ist irgendwie scheiße in der Hüfte. Und jetzt über 10 Jahre später guckt er sich deine actual Hüfte an, das Hüftgelenk und sagt so, das sieht super aus. So, hä?
Ja, hä?
Wie kann das sein, Mann?
Wie kann das sein? Und zwar wirklich, also so, wir haben uns den Gelenkspalt angeschaut und alles dazwischen und so weiter und stellt sich wirklich regelgerecht dar. Und da frage ich mich schon, und das ist so, habe ich mir auch vorgenommen, ich kram danach, ob ich die alten Bilder finde und die alten Bilder mit den aktuellen vergleiche, weil das wäre natürlich auch super spannend. Also war es tatsächlich damals so, also war der Gelenkspalt, also einfach, weißt du, durch schweres, extensionsgetriebenes Training war der Gelenkspalt reduziert?
In dieser Phase? Ja, also wahrscheinlich ja, weil du halt einfach ein komprimierterer Dude warst.
Absolut.
Damals.
Ja, voll. So.
Absolut. Das System passt sich an das, was du machst und du hast halt einfach extrem kompressiv trainiert und das hat sich natürlich auch auf deine Strukturen irgendwie ausgewirkt.
Ausschließlich kompressiv. Super spannend. Ja. Also ich halte euch da auf den Laufenden, weil ich bin selbst, also nach dem Termin letzte Woche Dienstag, erstmal wie ein neuer Mensch. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal will ich, weil einfach, das ist immer, wenn ich ACP irgendwo hinbekomme, die Schmerzreduktion ist instantly da. Das ist wirklich krass. Also so, ich spüre es sofort und dann eigentlich so nach so 5-6 Stunden, so als hätte ich wirklich keinen Schmerz. Also null an dieser Position. Verrückt.
Könnte man auch natürlich drüber philosophieren, warum das so ist.
Ja. Klar, aber es ist halt einfach wirklich so bei mir.
Ist es das ACP oder liegt es vielleicht nur daran, dass du halt quasi Flüssigkeit in diesen Bereich bekommen hast, wodurch mehr Expansion irgendwie in diesen Bereich gekommen ist?
Ist ja nur mein Blut. So.
Ja.
Ist ja nichts anderes. Auf alle Fälle. Also es ist halt einfach so eine Druckveränderung in dieser Struktur.
Genau, also dass es nicht das actual ACP ist.
Ja.
So. Also man, so nach dem Motto, man hätte dir auch Kochsalzlösung spritzen können.
Ja, aber mein Blut ist halt schon auch speziell, das muss man natürlich schon auch sehen.
Klar.
Ja, ist klar. Ja. Und dann, hey, danach, also so rein moralisch, Leute, ja, also jetzt warst du auch verletzt, das kannst du natürlich schon nachvollziehen. Ich sage ja immer so despektierlich, du junger Mensch kannst das gar nicht verstehen. Aber wenn man so latente Schmerzen hat und Probleme hat wie ich,
also konnte ich wirklich nicht nachvollziehen, ja, bis zu meiner Schulter. Das war das erste Mal. Okay, ich hatte irgendwie die Achillessehnen-Sache, aber das war irgendwie für mich nicht so. Ja, doch, war zwischenzeitlich auch ätzend. Aber das ist alles letztes Jahr passiert. Also vor 2025 war ich ja noch der festen Meinung, dass ich absolut unzerstörbar bin und der Wolverine bin. Mhm. Der bin ich ja jetzt wieder auch.
Ja.
Der war ich auch zwischenzeitlich.
Ja.
Aber ja, das ist trotzdem, ich konnte es mir nicht vorstellen. Inzwischen kann ich es mir vorstellen.
Aber ich konnte halt wirklich einfach so alles machen in meinem Alltag. Und es geht ja um den Alltag. Ja, Training ist ja ein sehr kontrollierbares Environment. Ja, wo man natürlich auch, wenn man eben sich anmaßt oder es tatsächlich kann, sich irgendwie biomechanisch versiert bewegt, so, um das mal so auszudrücken. Aber dann der Alltag, einfach vom Stuhl aufzustehen, die Treppen so zu steigen, wie ich das will. So, ja, ernsthaft, also das kann man sich nicht vorstellen. So, obigwerkelt, würde meine Mama sagen. Also kaputt gearbeitet, ja. Und das kann ich natürlich eigentlich auch nicht akzeptieren. Das kannst du dir vorstellen, wie das moralisch an mir genagt hat.
Ja, klar nicht.
Und auch nicht so, weißt du, so in ein Fahrwasser, und das ist auch eine Folge für sich eigentlich, in ein Fahrwasser zu kommen, wirklich so zu sagen, hey, bin ich jetzt wirklich alt? Was kann ich überhaupt noch? Früher habe ich, weißt du, so früher habe ich, keine Ahnung, jetzt im Vergleich zu dir natürlich, also wirklich eine eigene Folge, mir so gedacht, so hey, du bist genau in der Blüte, in der ich damals war, als ich MTM-Team im Tilo gegründet habe. Genau in dem Alter bist du jetzt. So, und ich meine, sky's the limit. Ich meine, da hatte ich ja die größte Hybris der ganzen Welt. Ja, da war ich unzerstörbar. Genau, was du jetzt an Gedankengut hast. Und dann sehe ich halt so alle anderen Menschen im Gym, die im Team trainieren, die angefeuert werden, deren Leistung irgendwie appreciated wird. Und was mache ich? Ich schaue, dass ich Möglichkeiten finde, wo ich mich einigermaßen schmerzfrei bewegen kann. Und ich meine, so dramatisch habe ich es noch nie so dargestellt, wie ich es jetzt ausspreche.
Wirklich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich das höre von dir. Aber ja, so habe ich da auch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht hätte ich öfter mal vorbeikommen sollen im Teamtraining.
Das kann man sich halt auch nicht, man kann sich halt nicht vorstellen. Also wenn man selbst nicht damit konfrontiert ist, dann hat man halt damit zu kämpfen, ja scheiße, schaffe ich jetzt die Rap noch, die ich mir eigentlich vorgenommen habe oder nicht? Und bei mir war es immer so, ja okay, also was finde ich jetzt, dass ich machen kann, dass es halt irgendwie schmerzfrei geht? Und das ist die Progression.
Ich frage mich auch, also ich wollte ja, das habe ich auch mal angekündigt, eigentlich halt nochmal ein Bild machen von der Schulter. Einfach nur, um zu sehen, weil es halt, fände ich halt super interessant, wie hat sich die Struktur jetzt verändert über das letzte Dreivierteljahr?
Mhm.
Weil ich bin schmerzfrei, aber keine Ahnung, vielleicht zeigt das Bild, dass die Struktur schlechter aussieht als davor oder keine Ahnung. Aber da bin ich jetzt so ein bisschen so, ich kann ja jetzt nicht irgendwie ein MRT machen, obwohl ich keine Probleme habe. Also es ist ja auch so, weißt du, irgendwie moralisch dann doch relativ verwerflich, das zu tun. Also weiß ich nicht, ob ich das machen werde oder kann oder wie auch immer, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Auch wenn es natürlich ein ultra, ultra spannendes Selbstexperiment wäre. Und ich habe mir das ja auch vorgenommen. Also ich habe ja auch damals meinem Radiologen gesagt, so, ja, ich komme dann auf jeden Fall nochmal vorbei, wenn ich meine eigene Reha gemacht habe, so. Ja, mal gucken. Was meinst du? Soll ich machen? Darf man das machen?
Naja, also du sprichst von moralisch, es geht ja um dich, also.
Ja, es geht um mich, aber trotzdem werden ja irgendwie Ressourcen dadurch quasi gebunden, so ungefähr, weißt du.
Das kostet
ja alles Geld und so.
Ja, es kostet halt Geld, aber es ist ja für einen for higher purpose.
Am Ende ja.
Also es geht ja darum, dass du einfach damit wirklich in der Selbsterfahrung einfach halt Informationen an Dritte, an alle, die jetzt im Podcast zuhören, wir werden da sicherlich einfach dann auch auf allen Kanälen was draus machen.
Ja.
Also ich finde es super interessant. Natürlich auch mit dem Kontext, das wollte ich dich eh vorher nochmal fragen, also ein struktureller Schaden bestand nur, in Anführungsstrichen, am Labrum.
und ein bisschen am Knorpel und der Knochen hat auch ein bisschen Veränderung gezeigt. Also eben, das war schon so ein Konglomerat an Veränderungen, was man da gesehen hat. So, ja, der Knochen,
ja gut,
so und so. Und da war irgendwie, hat sich auch irgendwo eine Zyste schon gebildet oder war Flüssigkeit drin. Also weißt du, du sitzt dann da so da und der Arzt betet dir so runter, was er da halt alles sieht.
Klar.
Weil man halt einfach Dinge sieht, weil das halt da drin logischerweise nicht so aussieht wie die Schulter von einem Neugeborenen.
Natürlich
so,
nicht.
Zu, ja. Zu fucking Price. Also ja, da waren schon ein paar mehr Sachen zu sehen, als jetzt nur das Labor.
Ja gut, aber das ist halt so, das ist genau das, was ich vorhin auch gemeint habe. Also du hattest ja eine akute Verletzung, also es ist ja. dir eingefahren und so weiter.
Es ist richtig, es hat richtig plopp gemacht in der tiefen Position, so ich habe es richtig gehört, ja, gespürt.
Genau, das hast du ja auch quasi so beschrieben. Irgendwas
gerissen ist so.
Genau, aber du hast ja, also es ist ja keine Bandstruktur beschädigt gewesen. Weißt du, weil
alle Sehnen waren
intakt.
Gut.
Weißt du, weil der Zustand, den du gerade beschreibst, also wie man ja immer, du hast vorhin das Beispiel vom Bandscheibenvorfall gebracht, der Zustand würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja, der war vorher auch schon genauso.
Ja, das macht's auch so ein bisschen, also für mich so ein bisschen abgefahren, weil ich halt wirklich gemerkt habe, okay, da ist irgendwas gerissen oder so, aber irgendwie, also ich hätte mir gedacht, dass man auf dem Bild mehr sieht. Das ist quasi ganz konkret, ist so, ah ja, klar. Da bei der einen Wiederholung ist das passiert. Das war auch so lustig, habe ich dann mit dem Arzt geredet und war so, ja, ich habe es auch auf Video, wie ich mich verletzt habe und so. Dann hat sich das Video angeschaut und war so, ah ja, das sieht man ja auch hier in der Bewegung. Und war ich so, ja, nee, das war in einem anderen Teil der Bewegung, dass es passiert ist. Und da war ich dann schon so, okay. Und dann auch so, also da gibt es so viele Probleme in diesem ganzen Themenkomplex. Alleine dieses, ja, die Position von ihrem Humerus ist ja auch so und so. Und dann denke ich mir so, ja, Dude, weißt du, wie ich in dem MRT drin lag? So, ja.
Ja, klar.
So, Bro, mein Arm war so fixiert, der war in einer Position, in der mein Arm normalerweise nie ist. Ja. Also wie kannst du quasi wirklich einen Rückschluss ziehen auf die Standardausrichtung meines Humerus, wenn du nur ein Bild hast in einer extrem weirden, unnatürlichen Position, die ich sonst nie einnehme. Es ist so,
da bin ich echt mal gespannt so. Also wo gibt's so bewegte Bilder auch?
Bewegte Bilder?
Was ja, halt einfach so Bilder im Stehen oder in verschiedenen Körperpositionen und so weiter. Das gibt's doch auch schon so, oder?
Also du meinst als bildgebendes Verfahren und so? Ja, weiß ich nicht. Käme ich nicht mit aus.
Ja, ist ja auch wurscht.
Irgendwelche Science-Leute in irgendwelchen Laboren fragen, was da inzwischen schon so möglich ist.
Ja.
Aber ja, das muss einem, glaube ich, klar sein als Endverbraucher, wie auch als Therapeut, ist halt so, die Diagnosen, die gestellt werden aufgrund von bildgebenden Verfahren, also da stecken halt inhärent schon Limitierungen drin, weil das bildgebende Verfahren bringt gewisse Limitierungen mit sich. Die Interpretation der Bilder bringt gewisse Limitationen mit sich. Da steckt der komplette, alle Biases von dem Radiologen, der die analysiert, stecken damit drin. Dann geht's weiter an den Arzt, der bringt auch wieder seinen eigenen Bias mit rein und so weiter und so weiter. Also es ist immer so, man denkt immer so, okay, ja, dann mache ich ein Bild und dann weiß ich ja genau, was da drin los ist. So, und wie das dann eben zusammenhängt mit der Schmerzproblematik, die du hast und so weiter, das ist nochmal viel komplexer.
Ja, total.
Und wilder so ungefähr. Ja. Das wünschen wir uns eben. Genau das wünschen wir uns. Die klare Diagnose, das ist falsch. Dieses Dings ist kaputt in dir drin. Dann hat man Ruhe, weil man weiß genau, was los ist. Man kann zum Arzt gehen, der kann einem dieses Dings reparieren oder so. Aber ja, so funktioniert es halt nicht. Aber gut, das wissen ist wahrscheinlich den allermeisten, die gerade zuhören, total klar, wie das halt so läuft. Und trotzdem darf und sollte man auf gar keinen Fall den strukturellen Part wegignorieren. Weil das ist dann so wieder dieses, ja, Schmerz, das ist sowieso alles biopsychosozial und so weiter. Und ich glaube, was so oft dann passiert, ist, dass so das faktisch harte, anatomische, strukturelle quasi vernachlässigt wird. Und man sagt so, ah ja, es ist so komplex und am Ende ist es dann irgendwie psychologisch und so weiter. So, ja, und da finde ich eben dein Beispiel und deine Case Study sehr, sehr interessant in dem Kontext.
Mhm. Absolut.
Schauen wir mal, was passiert, wenn dein Trochanter abgeschliffen ist.
Ja, also wir machen das regelmäßig jetzt, oder? Also machen wir ja eh regelmäßig, aber jetzt haben wir ja noch mehr Kontext und noch mehr Aufhängung genau für das Thema auch.
Ja.
Und ich meine,
noch mehr Aufhängung.
Man muss natürlich so diese Gedanken weiterführen, gell? Also was ich auch vorhin schon gesagt habe, wenn man jetzt diese zwei Punkte abträgt, wie lang dauert es, bis sie sich wieder gebildet haben? Auch spannend.
Oder müssen sie sich halt nicht wieder bilden, weil du dich natürlich anders bewegst, anders belastest, als in der Zeit, in der diese Dinger halt gewachsen sind,
ja,
so ungefähr.
Weißt ja, habe ich natürlich auch schon drüber nachgedacht, definitiv. Und dann frage ich mich einfach wieder so ganz grundsätzlich, also wir haben wenn man jetzt das Humerus Rezentrierung, also / Haltungsveränderung, / also wie viel Einflussmöglichkeit haben wir überhaupt auf die Bewältigungsmechanismen von Bewegung als Menschen? So, also mein Thema generell, weißt du ja.
Ja.
Also kann ich aufgrund von meiner knöchernen Struktur, die einfach gegeben ist, habe ich überhaupt die Möglichkeit, diesen Anschlag, nenne ich es einfach mal, zu verändern, wenn ich mich XYZ anders bewegen würde und so weiter.
Und wäre es überhaupt wertvoll, ja, selbst wenn es ginge, das zu tun, da sind wir dann wieder bei so, du hast die und die Kompensation, jetzt belastest du dich erstmal nicht mehr,
ja,
weil dann können wir die Kompensation auflösen und stellen wieder normale Rotationswerte her und nebenbei geht deine Fitness flöten, weil ja, du aufhörst, dich zu belasten und so weiter.
Ja, es ist so spannend. Aber genau das sind die ganzen Gedanken, die da so wichtig sind.
Und wisst ihr, was ihr tun könnt, damit eure Fitness nicht flöten geht?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ihr könnt sie natürlich auch mit den richtigen Supplementen unterstützen. Also euer Training mit den richtigen Supplementen unterstützen. Und da würde ich euch Elite Sports Nutrition, a.k.a. ESN, ans Herz legen. Mit Code MTMT spart ihr mal den maximalen Rabatt. Wir nehmen alle gewisse Dinge jeden Tag. Viele Dinge nehmen wir auch nicht. Aber also ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass euer Protein-Intake weit genug oben ist. Ich erlebe es gerade wieder bei relativ vielen Leuten. Und das ist schon auch, das ist wirklich interessant. Case Study, meine Freundin hat lange schon trainiert. Die trainiert auch wirklich hart. Also so, die geht voll drauf. Und die ist aber relativ lang nicht vorangekommen. Und dann haben wir da einen Podcast geredet? Egal. Da haben wir mal so ein bisschen über ihre Ernährung gesprochen. Mhm. Ich habe halt gemerkt, okay, die nimmt halt viel zu wenig Protonen zu sich. Und dann hat sie das einfach aktiv verändert. Also es war jetzt kein großes Ding am Ende. Es war halt so, okay, fang an, jeden Tag mindestens einen Shake zu trinken. Achte ein bisschen drauf, dass du halt mehr Eiweiß in deiner normalen Ernährung hast. Und jetzt ist sie vor ein paar Tagen zu mir gekommen und war so, dass sie halt merkt, wie sie sich einfach strukturell verändert, wie ihre Muskeln auf einmal wachsen, wie sie auch stärker wird und besser performt im Training. Und dann war sie so, ja, aber ich mache doch gar nichts anders. Und dann war ich so, ja, so ein bisschen was machst du schon anders. Und das finde ich, also für mich immer wieder krass, weil bei uns ist das ja kein Thema. So, wir nehmen genug Protonen zu uns, wir nehmen unser Kreatin und so weiter. Aber manchmal ist es halt wirklich nur das, was deinen Progress im Training zurückhält und auch deine körperliche Veränderung zurückhält.
Ja, klar.
So, also wir reden das zwar auch immer gerne klein, so.
Ja, aber nur aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, weil es für uns
halt klar ist. Standard ist, ja.
Genau.
Aber deswegen will ich es hier nochmal sagen, weil da sind wahrscheinlich auch viele, die zuhören, wo das eben durchaus ein limitierender Faktor sein kann. Also nehmt eure Protonen, nehmt euer Kreatin, ordert sie bei ESN, nutzt Code MTMT, weil auch damit supportet ihr diesen Podcast, uns, alles, was wir machen.
Und ich meine, wenn wir schon genau bei der Facette von Training sind, also das ist ja die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille ist ja erstmal Training. So. Und wenn ihr da auch Guidance braucht, dann holt euch unsere Trainings-App.
Stimmt, die ist ja jetzt draußen.
Ja.
Also seit letzten Samstag ist die draußen.
Ich meine, diese zwei Sachen braucht man halt. Gut trainieren und gut regenerieren. Nutrisieren.
By the way, wir haben ja letzte Woche viel über meinen neuen Plan geredet und den haben wir in der Folge, habe ich den immer meinen neuen Trainingsplan genannt, weil er noch keinen Namen hatte. Es gibt jetzt endlich einen Namen. Das Ding heißt Projekt Antifragil und der ist auch in der App mit drin. Also damit könntet ihr zum Beispiel reinstarten. Zweimal die Woche Ganzkörperkrafttraining, einmal die Woche eine Intervall/Cardio-Session. Das ist das. Falls es euch interessiert, falls ihr da mehr Infos haben wollt, könnt ihr euch die letzte Folge anhören. Da haben wir viel über generell Trainingsplanung gesprochen, aber halt auch im Kontext von Projekt Antifragil. So, jetzt hat das Kind endlich einen Namen. lang genug hat's gedauert, so wirklich 3,5 Jahre gebraucht, um den scheiß Plan zu schreiben, so, und das Letzte, was passiert ist, ist, dass er einen Namen bekommen hat. Aber ja, jetzt sind wir hier. Ja, ansonsten kommentiert gerne auch, wenn ihr auf YouTube seid oder auch auf Spotify, kann man auch kommentieren. Vielleicht habt ihr Fragen zu dem Thema, weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir bald wieder eine Folge machen, die in die Richtung geht. Ein kleines Update. Und in der Folge könnten wir auch auf eure Fragen eingehen, die vielleicht sich so ergeben haben bei allem, was wir heute so erzählt haben. Mhm. Über Reha und Training und so Sachen.
Das muss ich was essen.
Ja, ich finde es fand's krass, dass du vorhin einfach ohne was zu essen in den Podcast rein bist. Normalerweise ist es nämlich immer so, wir kommen hierher. So, und dann bin ich immer so, okay, ja, geil, jetzt gehen wir podcasten. Und dann ist der Andi immer, dann macht er erstmal irgendwas. Und dann nach 10 Minuten sagt er, ja, aber ich muss schon noch was essen, bevor wir podcasten. Ich bin so, dann muss ich immer noch warten, bis der Andi aufgegessen hat.
Aber ich habe gestern so viel konsumiert, dass ich tatsächlich ausgehalten habe bis jetzt.
Es ist wieder 12.
Ja, deswegen sage ich ja, aber jetzt brauche ich unbedingt was.
Ja, ich ja auch. Okay, also. Ich mache mir jetzt ein paar Instant Oats.
Ja, ich auch.
Von ESN.
Die sind nämlich gut. Also sind wirklich gut. Ich mag die lieber als diese Reisflocken.
Ja, es ist so eine ganz andere Konsistenz,
ja.
die da rauskommt. Was machst du dir für ein Whey rein in deine Instant Oats?
Wahrscheinlich wieder das, was ich beim letzten Mal hatte, die, wie heißt's?
Hattest du Honey Cereal?
Ja, genau das. Mhm. Honey Cereal mit diesen Instant Oats und dann noch einen Joghurt rein. Ach, köstlich. Also so dieses wappige, süße ESN nochmal, ihr wisst es ja, macht es einfach nicht so süß, das braucht kein Mensch. Und dann so eine so was Saures von dem Joghurt dazu, also diesen Kontrast wieder köstlich.
Ja, da kannst du gleich 2 Schüsseln machen. Ich würde nämlich auch eine nehmen.
Okay, ja. Gut, also, ciao.
Leute, viel Spaß beim Training, gute Gains und bis bald. Okay, bye!